Rechtfertigung und Heiligung von G. D. Krummacher. Kapitel 7: Die evangelische Heiligung. Erste Predigt. Was wollen wir hierzu sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, auf dass die Gnade desto mächtiger werde? Das sei ferne. Wie sollten wir in der Sünde wollen leben, der wir abgestorben sind? Wisset ihr nicht, dass alle, die wir in Jesus Christus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft? So sind wir ja mit ihm begraben, durch die Taufe in den Tod, auf das, gleich wie Christus ist auferweckt von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, also sollen auch wir in einem neuen Leben wandeln. So wir aber samt ihm gepflanzt werden zu gleichem Tode, so werden wir auch seiner Auferstehung gleich sein, dieweil wir wissen, dass unser alter Mensch samt ihm gekreuzigt ist, auf dass der sündliche Leib aufhöre, dass wir hinfort der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, der ist gerechtfertigt von der Sünde. Sind wir aber mit Christo gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden und wissen, dass Christus, von den Toten auferweckt, hinfort nicht stirbt. Der Tod wird hinfort nicht mehr über ihn herrschen. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, zu einem Mal. Was er aber lebt, das lebt er Gott. Also auch ihr, haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt Gott in Christo Jesus, unserem Herrn. So lasset nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leibe, ihr Gehorsam zu leisten in seinen Lüsten. Auch begebet nicht der Sünde eure Glieder zu Waffen der Ungerechtigkeit, sondern begebet euch selbst Gott, als die da aus den Toten lebendig sind, und eure Glieder Gott zu Waffen der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht herrschen können über euch, sintemal ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Römer 6, Verse 1 bis 14. In der merkwürdigen Geschichte von dem Ringen Jakobs mit Gott, welche uns im ersten Buch Mose, Kapitel 32, gemeldet wird, heißt es zum Schluss in Vers 32: Und als er an Pniel vorüberkam, ging ihm die Sonne auf, und er hinkte an seiner Hüfte. Nach dem empfangenen Segen verließ der Erzvater die merkwürdige Stätte, welche er durch einen besonderen Namen auszeichnete und sie Angesicht Gottes nannte. Denn, sagte er, denn ich habe Gott von Angesicht gesehen, und meine Seele ist genesen. Jetzt heißt es, ging ihm die Sonne auf. Wenn die Sonne aufgeht, so geht sie doch allen Menschen auf. Es ist also eine eigene Art zu reden, wenn hier gesagt wird, sie ging ihm auf. Jedoch ist dies eine Art zu reden, welche man allerdings wohl von einzelnen Personen gebrauchen könnte, wo sie dann einen besonderen Nachdruck hätte. Denken wir uns jemanden, der in einem unsicheren Wald umherirrt. Er geht und geht, weiß aber je länger, je weniger eine Spur. Es wird Abend. Es wird stockfinstere Nacht. Angst und Grauen befällt ihn. Jedes Geräusch erschreckt ihn. Endlich beginnt die Sonne aufzugehen. Da kann man sagen, sie geht ihm auf. Niemandem macht sie mehr Freude, niemandem ist sie willkommener. So ging's Jakob. So geht's noch im Geistlichen. Die wahre Sonne, die Sonne der Gerechtigkeit, ist Jesus Christus. Sie ist aufgegangen, diese Sonne. Sie steht am Kirchenhimmel. Sie scheint. Es ist Tag. Und das ist einer wahrhaft heilsbegierigen Seele nicht genug, sondern sie muss sagen können, da ging mir die Sonne auf. Was das für Friede und Freude bringt, ist nur denen bekannt, die es erfahren. Da geht ihnen der Himmel auf. Die Gerechtigkeit zeigt sich ihnen. Der rechte Weg bahnt sich vor ihnen. Die Nebel der Zweifel verschwinden. Die Nacht der Angst vergeht. Freude, Mut und Kraft gesellen sich zu ihnen. Alles gestaltet sich anders und gestaltet sich herrlich. Ihm geht die Sonne auf. Wer ist glücklicher als er nach solcher Angst, Kampf und Streit? Und Jakob hinkte an seiner Hüfte. Jeder Tritt erinnerte ihn teils an sein Elend, teils an des Herrn unbeschreibliche Gnade. Es ist der Seele unvergesslich, was ihr da widerfuhr. Er hinkte. Jeder Tritt rief ihm zu. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Ein Tritt war nicht wie der andere, sondern zweierlei. Der eine Tritt neigte sich stets auf eine Seite. Und auf welche? Auf die der Demut. Wiewohl ich nichts bin. Auf die des Herrn. Denn Christus ist mein Leben. Endlich tat der liebe Mann seine Füße auf seinem Bett zusammen und verschied und ward versammelt zu seinem Volk. Da war das Hinken zu Ende und er fiel ganz auf die eine Seite. Ihm ging die Sonne auf. Sie gehe auch uns auf am Horizont seines Worts und lasse es uns in ihren segnenden Strahlen beschauen. Oh, welch eine Tiefe! So mögen wir mit Recht über dem Inhalt unserer Textworte ausrufen. Bei Erwägung derselben werfen wir einen Blick, erstens, auf die Personen, an die der Apostel schreibt. Zweitens, auf die vierfache Vereinigung der Gläubigen mit Christus, von welcher der Apostel handelt. Diesmal erwägen wir einiges von der Vereinigung mit Christus in seiner Kreuzigung und in seinem Tode. Erstens. Die Personen, denen der Apostel diesen wichtigen Unterricht erteilt, bezeichnet er als solche, welche wissen. Und was denn? Dass alle, die wir in Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft. Es waren also keine unwissenden Leute, an welche Paulus dies schrieb. Solchen würde er nicht so sehr das, was nun folgt, geschrieben haben, sondern vielmehr wie bei den Hebräern Grund gelegt haben von dem Anfang des christlichen Lebens, von der Buße, von den toten Werken, vom Glauben an Gott, von der Auferstehung der Toten und dem ewigen Gericht. Von diesem allen waren seine Leser hinlänglich unterwiesen. Ihre Kenntnis war aber auch kein bloßes totes Wissen, eine erlernte, dem Gedächtnis eingeprägte, von Menschen und aus Büchern übernommene Sache, woran ihnen weiter nichts gelegen war. Nein, es war ein mit Erfahrung bekleidetes Wissen, ein Wissen, das das Gewissen tröstete, das Gemüt erquickte, Herz und Wandel heiligte, indem es den Verstand erleuchtete. Was wussten sie denn? Dass alle, die wir in Jesus Christus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft. Ob wir das auch wissen? Eigentlich heißt Taufen in etwas hineintauchen, sei es, wie meistens, in Wasser oder auch sonst etwas. Zum Beispiel Blut, wie es von Josefs Brüdern heißt, und tauchten den Rock ins Blut. Durch diese Eintauchung kommt man in eine gewisse Gemeinschaft mit dem Wasser oder was es sonst ist und wird seiner Wirkung teilhaftig, das heißt nass, abgekühlt, gereinigt oder gar erstickt. In dem Sakrament, das ist Geheimnis der Taufe, werden wir körperlich mit dem Taufwasser in Verbindung gesetzt, sei es durch gänzliche Eintauchung wie ehemals oder durch Besprengung wie jetzt. Das ist an sich unnütz, wenn nicht gar nachteilig. Geistig aber werden wir nicht in das sinnbildliche Wasser, sondern in Christus selbst hineingetaucht und besonders in seinen Tod. Und das, fürchte ich, wissen, beherzigen und bedenken nicht viele. Ja, es ist ihnen nichts an der wirklichen Erlangung der ungemein herrlichen Güter gelegen, dass sie ihnen auch versiegelt würden, wie sie allen bezeichnet worden sind, dass wir nämlich Christus angezogen haben und durch den Glauben an ihn nicht mehr unter unserem alten Zuchtmeister stehen, sondern allzumal Gottes Kinder sind. Dass wir den sündigen Leib abgelegt haben, dass wir durch den Glauben mit Christus gestorben und auferweckt, dass uns alle unsere Sünden vergeben sind, dass wir Glieder eines Leibes, nämlich Christi, und zu einem Geist gedrängt sind. Denn die Natur und Absicht der Taufe ist, uns durch eine Gemeinschaft und Vereinigung mit Christus, allein mittels des Glaubens an ihn, zur Vergebung der Sünden, zur Heiligkeit und Seligkeit zu leiten. So seine Taufe ansehen, sie dazu benutzen, heißt wissen, dass wir in Christus getauft sind. Paulus hebt insbesondere seinen Tod hervor. Und in denselben getaucht oder getauft sein, heißt die zweifache Wirkung desselben erfahren, nach welcher er teils die Schuld und Strafe von uns hinwegnimmt, teils unsere Sünde abtötet. Oh, dass denn auch wir recht wüssten, dass wir alle, die wir in Christus getauft sind, in seinen Tod getauft sind. Zweitens. Gehen wir denn jetzt, nachdem wir einen Blick auf die Personen geworfen haben, an welche der Apostel schreibt, zur Betrachtung seiner Worte über, worin er von einer vierfachen Vereinigung mit Christus handelt. Nämlich in seiner Kreuzigung, in seinem Tode, in seinem Begräbnis und in seiner Auferstehung. Vorab bemerken wir zweierlei. Erstens, die ganze Vorstellung des Apostels ist aus den Tiefen des Evangeliums geschöpft und geheimnisvoll. Hier ist nichts, was uns unsere Vernunft allenfalls auch lehren könnte, wiewohl auch nichts, das ihr entgegengesetzt wäre. Hier sind keine vernünftigen Reben bloß menschlicher Weisheit. Er redet nicht mit Worten, welche menschliche Weisheit lehren kann, sondern die der Heilige Geist lehrt und richtet geistliche Dinge geistlich. Der natürliche Mensch vernimmt nicht nur nichts davon, es ist ihm sogar eine Torheit und er kann es nicht erkennen. Wovon wir aber reden, das ist dennoch Weisheit, aber bei den Vollkommenen. Das Ganze ist nicht nach der Menschenlehre, noch nach den in der Welt üblichen Satzungen und Grundsätzen, wohl aber nach Christus. Hier müssen wir alle, unwissende, aber lernbegierige Schüler sein, wie wir denn belehrungsfähig sind, nur dass wir es uns von Gott durch seinen Geist offenbaren lassen. Die zweite vorläufige Bemerkung ist diese. Um des Apostels Vortrag richtig zu verstehen, ist wohl zu merken, dass durch den wahren Glauben eine allerinnigste Vereinigung zwischen Christus und der wiedergeborenen Seele bewirkt wird. So innig wie die Vereinigung zwischen Haupt und Gliedern, ja zwischen Leib und Seele stattfinden mag. Der heilige Apostel redet hier nicht von einer bloßen Nachahmung Christi, dass wir zum Beispiel von allem Sündhaften geschieden sein sollen, wie ein Toter, ja Begrabener von den Lebendigen, wenn dies gleich allerdings eine unbestreitbare Wahrheit und Pflicht ist. Der heilige Gottesmann fordert hier wenig oder nichts. Denn alsdann hätte er, wie Calvin sehr treffend bemerkt, nicht sagen müssen: Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Sondern er würde gesagt haben: So lasset uns auch mit ihm leben. Bloß fordert er, wenn man so will: Haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt in Christo Jesus, unserem Herrn. Er redet aber von den Wohltaten Christi und lehrt die Einpflanzung in ihn, wodurch der Gläubige eine Pflanze mit ihm wird. Und zwar zu seiner Rechtfertigung und zugleich zu seiner Heiligung. Beide werden aus einer Quelle hergeleitet, und diese Quelle ist die Vereinigung mit Christus in vierfacher Beziehung. Und zwar erstens in seiner Kreuzigung. Dieweil wir wissen, dass unser alter Mensch samt ihm gekreuzigt ist, auf dass der sündliche Leib aufhöre, dass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Dass Christus gekreuzigt sei, wem wäre das unbekannt? Aber wem ist das bekannt, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt ist? Der alte Mensch ist die Sünde. Alt heißt sie, weil sie beinahe so alt ist wie das menschliche Geschlecht. Mensch wird sie genannt, weil sie im Menschen ist, ihn durchdrungen hat, wie das Feuer ein glühendes Eisen, und durch ihn wirksam ist. Der sündige Leib ist das Nämliche. Nicht wird der körperliche Leib darunter verstanden. Denn der ist an sich nicht böse, sondern eine, wenngleich verunstaltete Kreatur Gottes, ja, ein mit bewundernswürdiger Weisheit und Kunst eingerichteter Bau, woran man unzählige Wunder entdeckt. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin, sagt David. Dieser Leib kann zum Bösen missbraucht werden, wie es durchgängig geschieht. Er kann und soll aber auch ein ewiges Werkzeug zur Verherrlichung Gottes sein, wie es bei einigen wirklich ist. Ja, er soll am jüngsten Tag auferweckt und dem herrlichen Leib Christi gleichförmig werden, um deswillen, dass eure Leiber Tempel Gottes sind, darin sein Geist wohnt. Die Sünde heißt aber ein Leib, weil sie etwas Zusammenhängendes ist, so dass eine Sünde aus der anderen erwächst, eine die andere befördert und begünstigt. Deshalb ist die Sache der Heiligung auch damit nicht abgemacht, dass man einzelne Sünden, sondern dass man sie alle mit ihrem Haupt ablegt. Nicht genug, dass man einzelne Tugenden übt. Man muss Lust und Liebe zu allen haben. Dieser alte Mensch, dieser sündige Leib nun, ist mit Christus gekreuzigt. Wunderbare Lehre. Christus und der alte Mensch waren also, da unser Herr gekreuzigt wurde, gewissermaßen eins. Hier hatte also das Licht eine gewisse Gemeinschaft mit der Finsternis und Christus mit Belial. Christus, der von keiner eigenen Sünde wusste, war nämlich von Gott zur Sünde, zu unserem alten Menschen gemacht. Das ist durch Zurechnung so angesehen und behandelt. Behandelt wurde er von Menschen und von Gott nicht als der Heilige und noch weniger als der Sohn Gottes, sondern wie der alte Mensch es verdiente. Und der verdiente den Fluch. Christus weigerte sich also auch nicht, ein Fluch für uns zu werden, und ward es wirklich. Zum Beweis davon ließ er sich an ein Kreuz aufhängen, weil, wie ein jeder Jude wusste, wer am Holze hing, verflucht war. Jedoch traf dieser Fluch eigentlich nicht Jesus, den Heiligen und Unschuldigen, sondern er traf unseren alten Menschen, den Jesus angezogen hatte. Derselbe empfing hier seinen verdienten Lohn, wurde mitgekreuzigt. Wozu? Was wurde dadurch bewirkt? Hauptsächlich zweierlei. Erstens unsere Versöhnung, die Abtragung unserer Schuld und Strafe, die Übernahme derselben, die Abwendung des Fluches und Erwerbung des Segens. Zweitens, dass der sündige Leib aufhöre, das heißt abgetan werde. Insofern Christus dieser sündige Leib zugerechnet wurde, insofern er in der Gestalt des sündigen Fleisches war, wurde er in Christus selbst abgetan, um danach auch in allen denen nach und nach und endlich vollkommen abgetan zu werden, welche durch den Glauben Glieder Christi sind, so dass ein jeder von ihnen Paulus nachbekennen kann: Ich bin mit Christo gekreuzigt. Ja, sie werden in ihm als solche angesehen, bei denen dies große Werk schon damals vollbracht ist, als Christus dies Wort ausrief. Etwa so, wie Jesaja ausrief: Denn uns ist ein Kind geboren. Da es doch noch 800 Jahre währte, ehe Christus wirklich ins Fleisch kam, was aber schon zu des Propheten Lebzeiten so gut war, als wäre es wirklich geschehen. Denn so rechnet der Glaube. Der Sünde nicht mehr zu dienen, das ist die köstliche Frucht des durch Christi Kreuzigung vollzogenen Abtuns des alten Menschen. Durch dieselbe sind die Gläubigen vom Fluch frei. Und indem sie Christus im Geiste anhangen, werden sie es auch von allem Sündendienst. Freilich ist gekreuzigt sein noch kein Tod sein, folgt aber doch bald darauf. Hier auf Erden lebt und regt sich der alte Mensch noch. Haben wir aber Teil an Christus, so wird er ganz ersterben und wir vollkommen zum Dienst Gottes tüchtig werden. Nicht durch unsere eigenen Bemühungen, sondern Kraft des Kreuzes Christi. Das wissen oder erkennen wir, sagt der Apostel, er selbst freilich in besonderem Maße. O, ein seliges, friedegebendes, heiligendes Erkennen und Wissen, wenn wir so aufs Kreuz sehen können, wie es uns von allem Fluch und aller Sünde frei macht, frei gemacht hat und frei machen wird. Es sei uns denn innigst angelegen, dies Geheimnis des Kreuzes unter Anleitung des Heiligen Geistes wohl und immer besser zu lernen. Die Rechtfertigung und insbesondere die Heiligung fließt aus der Vereinigung mit Christus in seinem Tode. Hierüber ist der Apostel am ausführlichsten und sagt darüber Folgendes: So wir samt ihm gepflanzt werden zu gleichem Tode. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben zu einem Mal. Denn wer gestorben ist, der ist gerechtfertigt von der Sünde. Also auch ihr, haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid. Dies ist die apostolische Vorstellung von den Früchten des Todes Jesu. Lasst uns ihrem Sinne näher nachspüren. Jesus ist gestorben. Dies ist ein bekannter Glaubensartikel. Der Apostel veranlasst uns zu der Frage: Wem ist Jesus gestorben? Sehen wir jemanden in Trauerkleidern und wissen nicht warum, so fragen wir: Wer ist dir gestorben? Hier sterben Kinder ihren Eltern, ein Freund dem Freunde, einem Armen sein Wohltäter, aber auch ein Sklave stirbt seinem strengen Gebieter, ein Gefangener seinen Peinigern. Wem ist denn Christus gestorben? Seiner bejahrten Mutter? Seinen Jüngern? Uns? Keineswegs. Seinen Feinden? Wohl eher, denn sie konnten ihm nun nichts mehr anhaben. Der Apostel sagt, er ist der Sünde gestorben. Sie konnte ihm also nichts mehr anhaben. Sie konnte ihn nicht mehr versuchen, nicht mehr ängstigen, ihm keine Not, Schmerzen, Leiden, Strafen verursachen, denn er war für sie tot. Konnte sie das denn früher, solange er noch nicht gekreuzigt und gestorben war? Gewiss. Trug er sie nicht? War er nicht in allem versucht, gleich wie wir? Haben wir ihm nicht Arbeit gemacht mit unseren Sünden? Ergriff sie ihn nicht so, dass sein Herz ihn verließ? Ließ der Herr sie nicht auf ihn anlaufen? Musste er sie nicht hinauftragen an das Holz? Als Jesus aber starb, starb er ihr. Freilich hatte er ihr nie in dem Sinne gelebt, dass er ihr irgend auf eine Weise gedient hätte. Aber er war ja zur Sünde gemacht. Sie war ihm ja zugerechnet, um sie zu büßen und zu bezahlen. Er war ja in der Gestalt des sündigen Fleisches und musste den Kampf mit ihr siegreich bestehen. Als er nun starb, war alles glücklich abgetan. Denn wer gestorben ist, ist gerechtfertigt von der Sünde. Dies ist aber keine allgemeine, auf alle Menschen anwendbare Wahrheit. Wäre es das, so würden alle Menschen durch ihren Tod sündenfrei und selig. Das werden sie aber nicht, sondern wer seine Sünde mit in die Ewigkeit hinübernimmt, stirbt in derselben. Hört nicht auf zu sündigen und sinkt in den anderen Tod. Als aber Christus starb, ward er gerechtfertigt, losgesprochen von der ihm angerechneten Sünde. Und warum? Weil er sie vollkommen bezahlt hat. Weil er den der Sünde gedrohten Sold, den Tod, freiwillig erlitt und sein überkostbares Leben für seine Schafe dahingab. Die Sünde verlor, indem sie zu gewinnen schien, auf einmal ihren Prozess, ihr Recht, ihre verdammende und gefangenhaltende Herrschaft und stürzte von ihrem finsteren Thron. Auf einmal und für alle Zeit geschah das in dem majestätischen Augenblick, als der chlorwürdige Same der Frau sein Haupt neigte und verschied. Er wurde gerechtfertigt, wurde befreit von der Sündenschuld, die er auf sich geladen und nun durch seinen Tod bezahlt hatte, befreit als das Haupt seiner Gemeinde. Diese, seine Gemeinde, war dabei aufs Höchste beteiligt, denn sie ist nach des Apostels Lehre mit ihm gestorben. Merkwürdige Lehre. Derselben gemäß sagt er von sich, ich bin gestorben, und von den Gläubigen, ihr seid gestorben. Denn sie alle waren mit ihm gepflanzt, eine Pflanze mit ihm in der Ähnlichkeit des Todes. Wäre es in der Natur möglich, dass eine Pflanze aus vielen Pflanzen bestände, so würde das allen widerfahren, was der Einzelnen widerfährt. Hier ist dies glücklicherweise wirklich der Fall. Christus und die Menge der Gläubigen machen nur eine Pflanze oder, wie es sonst heißt, einen Leib aus, woran Christus das Haupt ist. Was ihm widerfuhr, geschah ihnen allen, ja, geschah der Absicht Gottes und Christi selber gemäß nur um ihretwillen. Als Christus starb, starben sie in ihm alle, litten alle in der Person ihres Bürgen die durch die Sünde verdiente Todesstrafe. Das muss bei Christen ausgemacht sein. Dafür müssen sie sich halten für längst Gestorbene und tun es auch. Welches ist nun die köstliche Frucht dieses ersterbenden Weizenkorns? Die erste Frucht ist die Rechtfertigung, die Freisprechung von Sünden. Denn wer gestorben ist, hat die Strafe und den Sold der Sünde empfangen. Die Gläubigen haben ihn empfangen. Sie sind, wie eben gezeigt, gestorben. Folglich sind sie straffrei und sind es von Rechts wegen. Es ist unmöglich, dass sie noch zur Rede gestellt, zur Verantwortung gezogen, auf irgendeine Weise in Anspruch genommen werden könnten, weil dies nicht nur der Barmherzigkeit, sondern vielmehr der Gerechtigkeit Gottes ganz zuwider wäre und Christi vollgütiges Verdienst über den Haufen würfe, als wäre er umsonst gestorben. Christi Tod hat uns armen Sündern ein großes, ein vollkommenes Recht erworben, worauf wir mit festem Glauben bestehen, uns berufen und darauf pochen mögen. Wir haben ein für allemal unsere Strafe, der wir uns allerdings und ohne Widerrede schuldig bekennen, ausgestanden. Straft nun die weltliche Obrigkeit das nämliche Verbrechen nie zweimal, wie viel weniger ist dies von der göttlichen Gerechtigkeit zu erwarten? Gewiss aber ist zu erwarten, dass sie diejenigen, welche mit Christus gestorben sind, auch rechtfertige von der Sünde. Sie, welche fragen dürfen, wer will verdammen? Die andere davon unzertrennliche Frucht ist die, dass wir der Sünde gestorben sind. In vollem Sinn der Sünde gestorben sein, heißt ihr ganz entronnen sein, nichts mehr mit derselben zu schaffen haben. Das ist bisher der wirkliche Stand der Christen hier auf Erden nicht, so wie es Christi Stand in seiner Weise vor seinem Tod auch nicht war. Sie haben noch immer Streit. Sehr leicht umringt sie die Sünde. Sie haben zu wachen. Sie haben zu beten. Und führe uns nicht in Versuchung. Sie haben es noch nicht ergriffen, sind noch nicht vollkommen, jagen ihm aber nach, ob sie es ergreifen möchten. Und doch können sie hinzusetzen, wie viele nun unser vollkommen sind, die lasset uns also gesinnt sein. Es wird doch dahin kommen. Die Anfänge sind da. Das Werk wird auch gewiss vollendet werden. Nicht durch Wunden, welche wir selbst dem alten Menschen beibringen möchten, sondern durch unsere Teilhabe an derjenigen Befreiung davon, welche der sterbende Christus uns durch desselben Abtötung zuwege brachte. Und so schließt der Apostel diese merkwürdige Vorstellung mit der Ermahnung: Also auch ihr, haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt Gott in Christo Jesus. Wer diesen Rat überall und völlig befolgte, würde es in der evangelischen Heiligung weit gebracht haben und bringen. Bei wem dies ganz ausgeboren wäre, der stände sehr gut. Aber dies halten, dies veranschlagen, diese Rechenkunst ist schwierig. Nur der Heilige Geist vermag uns dies zu lehren, es unserem Verstand klar und unserem Herzen lebendig zu machen. Er beginnt auch damit nicht, sondern in seinem gewohnten Gang deckt er dem Menschen zuerst die Tiefe seines Verderbens auf und fährt damit lange fort. Er zerbricht alle fremde Stützen und Hilfsmittel, welche man in seiner eigenen Gerechtigkeit, Kraft und Fleiß sucht und zu finden wähnt. Er macht die Seele rat- und trostlos. Aber er demütigt sie nur, um sie groß zu machen. Nach dieser Nacht dämmert ein lieblicher Morgen des Evangeliums. Die Sonne der Gerechtigkeit geht auf. Ja, erleuchtet sie wohl wie ein heller Blitz. Jetzt sieht sie deutlicher, dann nebelhafter und dunkler in den Schatz des Evangeliums hinein, den sie überhaupt in einem irdenen Gefäß trägt. Auf das die überschwängliche Kraft sei Gottes und nicht von uns. Seht, dies ist die Heilsordnung. Lernt, euch ihr gemäß zu bewegen. Weil aber niemand zu Jesus kommen kann, es sei denn, dass ihn der Vater ziehe, weil Fleisch und Blut es uns nicht offenbaren und der natürliche Mensch nichts davon erkennen kann, so schreit desto inbrünstiger, dass euch Augen, Ohren und Herzen geöffnet werden mögen durch den, der tot war und nun lebt und die Schlüssel der Hölle und des Todes hat, der zuschließt und niemand auftut, der auftut und niemand zuschließt. Amen.